Und wieder ist eine Woche rum und wieder gibt es einen Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen. Darüber freue ich mich. Einen schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
Geht's Ihnen gut?
Ja, ich hoffe doch. Die Woche ist für mich wichtig, weil ich mit meinem Manuskript den entscheidenden Schritt tue. Also ich hoffe, dass das Ganze dann steht. Aber das werden wir sehen.
Hinterher mal drüber reden. Das heißt, Sie kommen gar nicht dazu, mit Freunden im Garten zu sitzen, ja, oder Fußball zu schauen oder was auch immer?
Im Augenblick ein bisschen asozial, das stimmt. Also das heißt, also ist alles sehr reduziert, bis in die Nacht hinein Arbeit. Ja, das jetzt kulminiert das, da muss man auch durch, das nützt ja alles nichts.
Ja, es gibt ja zwei Gruppen von Menschen in Erfurt während des Kremmer Brückenfest, die flüchten, die sagen, ich kann den ganzen Trubel nicht haben, und die sich reinstürzen und mit dabei sind. Wie sieht's bei Ihnen aus?
Naja, ich habe natürlich davon nur das Ballern mitbekommen, ansonsten nichts. Also ich gönne eigentlich jedem das Vergnügen, und so ein Volksfest hat ja auch wirklich eine wichtige auch Taktgeberfunktion in so einer Zeit. Es ist schönes Wetter gewesen, insofern hoffe ich doch, dass es allen Spaß gemacht hat. Aber ich selbst bin bei Massenabläufen, wenn ich jetzt nicht beruflich oder irgendwie anders dahin muss, nicht unbedingt dabei. Bei den Rolling Stones vielleicht oder beim Bob Dylan-Konzert, da könnte ich mir das vorstellen.
Massenaufläufe gibt es ja in den nächsten Tagen auch wieder beim öffentlichen Schauen auf großen Leinwänden. Das hat sich mittlerweile als Kultur etabliert in Deutschland, oder?
Ja, ich glaube, das ist damals dieser Rauschsommer gewesen, als es in Deutschland war, das große Fußballfest. Danach hat sich das ganz gut verbreitet. Ist ja auch sicherlich für viele Fußballfans, ich bin nur ein Mittlerer, ich schaue mir ein gutes Spiel gerne an, aber nicht, dass ich da fanatisch bin, und wenn ich was anderes zu tun habe, mache ich das auch. Das heißt also, für diejenigen, die wirklich vom Fußball leben oder das auch sehr gerne sehen, da verstehe ich das schon. Was mir so komisch vorkommt, das letzte Mal waren die Vuvuzelas, jetzt haben wir dieses Jahr nichts, was irgendwie so richtig auffällig wäre, und die Vuvuzelas sind auch nicht mehr da, ja, das ist ein Geröhre.
Was überlebt hat, sind ja die Überzieher über die Spiegel auf den Autos und die kleinen Fähnchen, das kann ich also doch noch jetzt langsam im Stadtbild erkennen.
Ja, wir haben hier zwei Kindergärten bei uns in der Gegend, da kommen die Eltern mit Fähnchen an, aber ich glaube, so die älteren Herrschaften, die hier in der Gegend wohnen, da sehe ich die Fähnchen eher selten.
Also die Fußball-Weltmeisterschaft noch in den nächsten Wochen wird uns wahrscheinlich auch begleiten. Reden wir mal über eine andere Geschichte, über die NSA. Da ist jetzt rausgekommen, der Spiegel hat aufgeklärt, dass allein 200 Mitarbeiter amerikanische, die auf deutschem Boden aufklären, das ist eine ganze Menge, oder?
Ja, ich glaube, so groß ist das nicht. Das Interesse an Deutschland ist natürlich gewachsen. Wir liegen hier in der Mitte Europas. Wir spielen im Verhältnis Ost-West eine große Rolle. Wir sind natürlich wirtschaftlich ein sehr interessantes Land. Also ich glaube nicht, dass die alle nur mit dem Handy von der Kanzlerin beschäftigt sind. Was mich aber natürlich sehr stutzig stimmt, ich meine, im Irak, da wo, sage ich mal, das Ganze schon immer brennt, marschieren mal 10.000 irgendwelche Extremisten auf. Das kriegen die Amerikaner gar nicht mit. Das heißt also, die sind wirklich voll ausgelastet damit, Angela Merkel und unsere Handys auszuspähen, statt sich damit zu beschäftigen, was da in anderen Gegenden der Welt, wo es wirklich brennt, passiert.
Das heißt, der Irak ist ja trotzdem noch geopolitisch wichtig für die Amerikaner, oder?
Naja, für uns alle. Ich meine, Sie merken ja an der Börse sofort, wenn es ums Öl geht und wenn es um die Öllieferung geht, dann geht das immer hoch und runter. Dieser ganze Raum ist nach wie vor hochexplosiv, und wir erleben ja zum Teil, was aus unserer Sicht hier in Europa so ein bisschen anachronistisch ist, aber diese Auseinandersetzung zwischen Sunniten und Schiiten, das ist ein bisschen wie bei uns vor 500 Jahren während der Reformation. Das heißt, jemand, der ein bisschen kirchenferner ist, der kann ja nicht mehr sagen, warum die Katholiken und die Lutheraner miteinander nicht können. Das ist so ähnlich auch dort, und die bringen sich dann aber auch noch um in Größenordnung. Das heißt, die Tatsache, das Signal, dass die Amerikaner die Woche sogar mit den Iranern sprechen wollen, weil ihnen geht es ja schon ein bisschen darum, das Ganze zu stabilisieren, zeigt, wie extrem die Situation ist und dass der Westen, speziell die Amerikaner, hier völlig überraschend, überrollt worden sind mit den ganzen Ereignissen. Was uns beide aber nicht wundern soll, es gibt ja so einen Extremistentourismus, der reicht von Tschetschenien über Syrien bis in diesen Raum, und der wird finanziert ja auch von den guten Freunden von Amerikanern und des Westens und von uns, von den Saudis, von den Kuwaitis, von den Kataris. Das heißt also, wir sitzen hier auch in einer dummen Gesellschaft.
Dutzende Tote hat es auch gegeben im Ukraine-Konflikt. Das ist ja
nicht nur Dutzende, da ist ein Flugzeug abgeschossen, 150 Leute, das ist ja grausam. Also ich meine, es gibt ja gar keine Frage, dass das, sagen wir, extremistische Dinge sind dort. und sowas mitten in Europa, also das können wir alle gemeinsam, egal wie wir dazu stehen, nicht dulden.
Mhm. Jetzt hat es natürlich auch Auswirkungen auf den Energiemarkt. Gazprom schränkt die Lieferung ein in die Ukraine und es hätte ja direkte Auswirkungen auch auf die EU.
Na, gar keine Frage. Wir sind ja verbunden hier und ein Teil des Gases, das in Europa, vor allem auch in Südeuropa, aber auch in Mitteleuropa verwendet wird, kommt durch die Ukraine. Der Altkanzler Schröder wird sich jetzt die Hände reiben, sagen, seht das, ich habe eine Pipeline mit dem Putin durch die Ostsee gelegt, jetzt habt ihr wenigstens von dieser Seite her eine Sicherheit. Aber dass das unsicher bleibt und dass da, sage ich mal, auch Erpressung stattfindet, sowohl von der einen wie von der anderen Seite. Die Ukrainer sind abhängig, sie werden gefügig gemacht und die Russen sagen sich, naja, wenn ihr jetzt mit dem Westen mehr wollt als mit uns, dann gibt es ja auch für uns keinen Grund, euch irgendwelche Rabatte zu gewähren, was sicherlich auch ein Argument ist, was man nicht einfach von der Hand weisen kann. Aber ein Land an die Wand zu fahren, es politisch gefügig zu machen mit Rohstofflieferungen, das sollte uns hier mit Europa doch ein Zeichen setzen, mit wem wir es hier zu tun haben. Also ich muss schon sagen, also die Hoffnung bei dem D-Day, wo sie alle gestanden haben, sich die Händchen gedrückt haben und gewunken haben mit Herrn Putin, haben sich nicht erfüllt. Der Mann zieht durch und wir wissen nicht hundertprozentig, was er eigentlich verliert.
Kommen wir mal zu China. Das ist ja eine interessante Begebenheit. Die Chinesen haben den Wuppertalern ein Kunstwerk geschenkt, eine Statue von Friedrich Engels. Das ist ja kurios, oder?
Ja, die Chinesen sind ja ein gutes Beispiel, wie Ideologie völlig entkernt, sag ich mal, der politischen Macht dienen kann. Also es gibt ja auch bei uns den einen oder anderen, der meint, die Chinesen seien ein kommunistisches Land. Das ist natürlich absoluter Unsinn. Ich war jetzt erst durchs ganze Land unterwegs. Das ist ein urkapitalistisches, also sogar wüstkapitalistisches Land, in dem man als normale Arbeiterin oder Arbeiter ausgebeutet wird wie kaum woanders. Gleichzeitig brauchen sie so diesen ideologischen Kit, um zu legitimieren, warum es diese Parteispitze gibt, warum es diesen Klüngel da vorne dran, diesen Clans gibt, die sich da gegenseitig die Macht zuschieben. Und da spielen dann solche symbolischen Dinge, Marx, Engels oder woanders, wird dann die Religion vorgeschoben. Wir sind uns ja einig, dass da unten bei diesen schweren Auseinandersetzungen es nicht um Religion geht im Irak oder im Iran, oder sondern um Machtfragen und Politik. Und genauso ist es in China und deswegen diese kleine Geste. Aber ich glaube, China kriegt ja nach wie vor Entwicklungsgeld aus Deutschland. Vielleicht haben sie es ja davon bezahlt.
Wer weiß. Wenn wir gerade über Macht oder Politik reden, müssen wir natürlich auch über Thüringen reden. Am 14. September wird ein neuer Landtag gewählt. Und das ist ja noch ein sehr seichter Wahlkampf, wie ich finde. Da wird dann über Frisuren und Brillen gesprochen und natürlich auch über Wahllisten. Die SPD hat am Wochenende ihre Wahllisten aufgestellt. Die zweite Kandidat ist eine Frau. Frau Taubert versucht alles Mögliche, macht auch eine Zeitung. Ist die bei Ihnen angekommen?
Ja, ich habe sie im Briefkasten gehabt mit neuer Frisur, neuer Brille. Das ist natürlich immer ein bisschen unfair, wenn Frauen in der Öffentlichkeit sind, wird darüber mehr geredet als bei Männern. Die meisten Männer haben schlecht sitzende Anzüge und sehen auch mittelprächtig aus, schauen sich die deutschen Kanzler zum Teil, wenn ich an den Erhard denke, oh, das waren doch alles auch zum Teil doch Gestalten. Ich will nur sagen, also es ist nicht ganz fair in der Politik, aber Frauen arbeiten natürlich damit auch stärker. Also das heißt, in dem Moment, wo Frau Taubert das Gefühl hat, sie ist zu sehr mit Frau Lieberknecht einfach von der Optik her verwechselbar, da ist ja wiederholt im Fernsehen, in Zeitungen darüber geschrieben worden, hat sie sich was Neues zugelegt. Das ist okay, sage ich mal, gehört auch heute zum modernen Wahlkampf, da müssen wir uns nicht dran stören. Was für sie schwer ist natürlich, erstens der Wahlrhythmus, wir haben jetzt Ferien, kein Mensch interessiert Politik. Der Wahlkampf wird sehr kurz und da nochmal aufzufallen und wahrnehmbar zu sein, das heißt also, dass Menschen sagen, ja, da ist ja noch jemand, das ist nicht ganz einfach, da reicht sicherlich eine neue Brille und neue Frisur, mit Sicherheit nicht.
Was war denn inhaltlich zu finden in der Zeitung? Also wenn wir jetzt schon über Äußerlichkeiten reden, reden wir mal auch über Inhalte. Konnten Sie denn was Neues entdecken in der Zeitung, wo Sie sagen, das ist tatsächlich ein Schwerpunkt der SPD?
Naja, wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Es ist im Augenblick so, dass in Thüringen außer ein paar Skandälchen ja nichts thematisch so brisant ist, dass man sagt, das könnten wir ganz anders machen, das würden wir ganz anders machen. Das ist selbst bei der Linken nicht so in dem Moment, weil die Mittel einfach dazu ja auch nicht ohne weiteres da sind. Die SPD, sage ich mal, versucht ein bisschen an der Bilanz Thüringens, von der Bilanz Thüringens zu partizipieren. Ich glaube nicht, dass diese Stoßrichtung zielt. Also es wird am Ende im Wahlkampf sicherlich auch ein bisschen Polemik geben. Im Augenblick zeichnet sich ab, dass die SPD der CDU vorwirft, dass sie hintenrum selbstverständlich, wenn es klappt und wenn es keine andere Möglichkeit gibt, mit der AfD zusammen regieren wird. Ob diese AfD tatsächlich so stabil ist und ob die überhaupt was durchhält, die haben ja schon mehrere Parteispitzen verschlissen in Thüringen und es ist ja wirklich auch dann die reine Konkurrenz von der CDU. Es ist ja so wie so ein altes CDU-Programm aus den 50er Jahren, was die da verfolgen. Das heißt, das wäre für die CDU eine reine Kannibalisierung hier in Thüringen. Also sie wird sich ja wehren gegen diesen Vorstoß. Aber das klingt alles so ein bisschen, man hat ja viele Jahre die SPD und die Linke mit den Rote Socken-Kampagnen traktiert. Jetzt drehen diesmal andersrum. Da muss die CDU durch.
Muss sie durch. Die AfD hat sich ja am Wochenende auch neu konstituiert. Sie erwarten also nicht, dass die CDU sich der AfD annähert. Sie glauben dem Bekenntnis, dass es auf keinen Fall mit der AfD nach dem 14. September gemeinsam oder zusammengeht?
Na, erstmal würde ich das nicht annehmen wollen. Man wird natürlich alle anderen Möglichkeiten ausprobieren. Es wird die Frage sein, wenn die Grünen und die Linke und die SPD zusammen über 50% haben, dass die eventuell an die Macht an sich ziehen, dann ist die Sache sowieso okay und erledigt. Aber wenn die AfD natürlich die entscheidenden paar Prozente bringt, die die Grünen möglicherweise der CDU nicht bringen können, dann wird da schon eine Diskussion entstehen. Ich kann mir das vorstellen, dass das in manchen Landesverbänden nicht ganz so gesehen wird wie in der großen Partei, die natürlich fürchtet, dass wenn sie die AfD zusätzlich noch in den sozusagen Regierungsstatus erheben, dass dadurch praktisch der CDU das Gleiche passiert wie der SPD, das linke Lager sich in drei verschiedene Parteien zerlegt und die AfD wäre dann die erste populistische, nationalistische Partei, wie es sie vielleicht in Österreich gibt und wie es sie in Frankreich dann gibt. Man sieht ja auch, dass die AfD im Europaparlament zum Teil die Nähe zu Parteien sucht, wo ich sagen würde, normalerweise würde man denen ja nicht die Hand geben.
In den letzten Jahren ließ sich ja, was die Wahlergebnisse betrifft, auf Kommunal-, auf Landes-, auf Bundes- und auch auf Europaebene ein Rechtsruck, also in Richtung konservativ, also links von der CDU, was immer auch links ist. Also die Leute haben viel Grün, Links und SPD gewählt, vor allen Dingen auch Grün. Erwarten Sie jetzt demnächst eher so einen Rechtsruck in Richtung konservative, wertkonservative Parteien?
Na, ich würde sagen, da entsteht kein Zuwachs. Das heißt also, der Teil, der da existiert, wird eben halt neu gemischt. Die FDP sieht nicht so aus, als ob sie noch eine Chance hätte hier in Thüringen. Da bleiben ja in diesem ganzen Bereich zwischen CDU und FDP einige Wähler draußen. Da könnte schon die AfD für die interessant sein. Wie gesagt, auch für einen Teil der alten CDU-Wähler, denen das alles viel zu offen, viel zu gegenwärtig ist die Politik, die möchten gerne eine andere Familienpolitik, die möchten gerne im Verhältnis zur Zuwanderung etwas anders machen. Das schöpft dann schon die FDP ganz geschickt ab. Eine Partei, die nach hinten gewandt ist, aber es gibt ja viele Leute, die auch gerne lieber von dem reden, was mal war, als das, was so auf uns zukommt. Das heißt also, an dieser Stelle gibt es Veränderungen. Wir sind bis jetzt immun gewesen. Schauen Sie, in Österreich ist das schon weiter fortgeschritten. Und diese populistisch genannten Parteien, die aus meiner Sicht reine Nationalisten sind oft, die zeigen zwar nicht in die Zukunft, aber nicht alle Menschen sehen ja auch die Zukunft, verstehen sie. Und das heißt, da gibt es doch auch in Deutschland offensichtlich ein Potenzial. Wir müssen erstmal damit rechnen, ob die AfD mit Herrn Henkel und ihrem Vorsitzenden da wirklich konstant in der Politik bleibt. Da bin ich mir nach wie vor skeptisch, weil meistens reicht die Puste von solchen Parteien höchstens für eine Legislaturperiode.
Wir werden das weiter verfolgen. Das Motto der Thüringer SPD ist übrigens Thüringen. Besser bleiben. Das ist genau Spagat, den man eigentlich erkennen kann. Also
besser bleiben klingt schon mal nicht so, dass man nach vorne reist. Ne?
Ich denke mal, mit diesem Slogan lassen wir es mal für heute bewenden und werden uns nächste Woche wieder damit beschäftigen, denn bis zum 14. September wird uns die Landtagswahl in Thüringen auf jeden Fall begleiten und vielleicht nimmt ja der Wahlkampf noch etwas Fahrt auf, vielleicht aber auch
also
nicht.
Also der Spruch klingt mir ein bisschen, als wenn man beim Auto gleich Bremse und Gaspedal drückt.
Das haben Sie schön gesagt. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen, Durchhaltevermögen für den letzten Akt Ihres Buches, den letzten Kraftakt. Und dann reden wir nächste Woche weiter.
Ich kann es brauchen.
Danke, tschüss.
Rosa.